zu heiß, zu kalt, zu warm, zu viel, zu wenig. Meine Güte, fängt das wieder anstrengend an. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. So, was denn jetzt? Zu kalt, zu warm, zu heiß zum Laufen? Was ist denn los schon wieder? Ne? Du sahst aus wie ein Eskimo auf deinen Stories heute Morgen.
Ich wurde durchaus von Mitgliedern der Running Community darauf hingewiesen, dass du bei diesem Wetter gerne auch kurz läufst. Aber
du wurdest gedisst.
Ja, kann man so auch sagen. Da habe ich gesagt, naja, wenn man 20 Grad in Köln hat, ja, dann kann man das natürlich entspannt machen.
Ja, leider nicht.
Aber bei minus 8 Grad heute Morgen in Regensburg, da fand ich eine lange Hose irgendwie angebracht.
Also das ist ja wirklich auch extrem selten und meine Palmen sind richtig sauer. Also man sieht denen an, dass sie richtig sauer sind. Ja, aber heute Morgen hatten wir eben auch minus 7 und es ist jetzt lauschige 2 Grad, glaube ich, geworden doch immerhin. Also das ist schon für Köln schon sehr, sehr, sehr kalt. Das ist wirklich nie oft so. Ich glaube, die letzten 4 oder 5 Jahre war es nicht so kalt. Ich hoffe, dass meine Palmen mir das nicht allzu übel nehmen. Ja, aber man kann da noch mit kurzer Hose laufen. Das geht schon.
Also die Hyperdurchblutung im Anschluss, die ist auf jeden Fall garantiert, glaube ich. Wenn man eine kurze Hose gerannt ist und kommst rein, dann
du hast doch gar nicht so viele Nervenzellen in den Beinen.
Aber also wenn man läuft, dann wird der schon ein bisschen rumgepumpt und so und dann nicht. Kennst du eine Eisbad?
Bei einem Eisbad zum Beispiel. Du bist jetzt gerade in einem sehr unwissenschaftlichen Teil dieses Podcasts unterwegs, ja.
Abgedriftet. Wenn man läuft, aber wenn wir zum Beispiel,
dann wird da so rumgepumpt.
Ja, das Blut in den Beinen ja auch. Also ich meine, das meiste Blut ist ja irgendwann auch eher dann in den Beinen, wenn man rennt. Und zum Beispiel früher Eisbad habe ich eine Zeit lang gemacht und da war es dann so, also da sitzt man ja üblicherweise so bis, naja, Mitte Torso, würde ich sagen, drin. So haben wir es zumindest meistens befüllt. Und wenn du da mal 4, 5 Minuten, 6 Minuten, viel länger haben wir das nicht gemacht, da drin gehockt bist mit so Crushed Eis drauf, dann war das schon danach brutal. Also wenn du da rauskamst und die Beine, die waren knallrot und das hat dann wirklich bestimmt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde so eine Hyper- Durchblutung, würde ich mal sagen, angeregt, ja. Die ja auch durchaus gewünscht
darf ich,
war.
Darf ich jetzt noch den Fachbegriff nennen?
Hypothermie.
Nee, reaktive Hyperämie.
Hyperämie? Schau, das meine ich. Genau das habe ich gemeint. Mit in kurze Hose bei Minusgraden laufen. Das ist bestimmt der gleiche Effekt, oder?
Ich gucke jetzt lieber nochmal nach, ob es stimmt. Nicht, dass wir hier total blödsinn
labern. Es klang auf jeden Fall so überzeugend, dass ich gedacht habe, ich kaufe es dir ab.
Das ist das Allerwichtigste, ne? Dass man als Verkäufer sehr überzeugend daherkommt. Und also sich dann nachher denkt, scheiße, das war ja totaler Quatsch.
Ja, richtig. Also generell muss man natürlich mal sagen, heute Morgen ist eine Uhrzeit, wo natürlich die meisten Menschen arbeiten müssen. Deswegen habe ich auch ganz wenig andere Menschen getroffen, um nicht zu sagen, ich habe gar niemanden im Wald getroffen. Dementsprechend konnte ich wenige Vergleiche ziehen, was sonst angebracht gewesen wäre, um sich läuferisch durch den Wald in Regensburg zu bewegen bei minus 8 Grad. Ich glaube aber, dass ich jetzt, mein Bauchgefühl sagt mir, ich hätte wenig mit kurzen Hosen getroffen.
Wir sind alle so weich da bei euch. Also ich war tatsächlich richtig reaktive Hyperämie. Ja, nochmal kurz zur Erklärung. Es ist die deutliche Erhöhung der Durchblutung von Körperregionen. Ja, Klammer auf. Wir reden ja hier in der Regel auch nur von den oberen oder mittleren Hautschichten. Ne? Also darunter findet nicht so ganz viel Veränderung statt als Reaktion auf eine vorübergehende Drosselung der Blutversorgung. Diese Drosselung der Blutversorgung kommt halt durch das kalt zustande. Reaktive Hyperämie. Habe ich irgendwann mal gelernt. Im Studium also wahrscheinlich. Das ist schon sehr, sehr lange her.
Ich bin mir trotzdem sicher, es wird hier viele geben, die zuhören, die vermutlich auch in kurzen Hosen laufen, egal was das Wetter sagt. Ich bin neulich auch in kurze Hose gelaufen, Ralf. Man glaubt es kaum. Ich bin halbwegs back im Running Game. Noch nicht täglich, aber es wird. Und da bin ich allerdings auf dem Laufband gelaufen. Wofür ich mir auch anhören musste, warum läuft man auf dem Laufband? Aber da bin ich ganz entspannt in kurze Hose in Singlet gelaufen, das war sehr angenehm. Es hatte wahrscheinlich 18 Grad im Fitnessraum, würde ich mal sagen. Das war der Bekleidung entsprechend, würde ich sagen.
Also da habe ich tatsächlich größere Probleme, weil da fehlt ja jegliche Luftkühlung, ne?
Ja, das ist krass.
Es ist Wahnsinn, wie man da schwitzt.
Ja,
und das gilt übrigens ja.
Ich habe sofort weggetrunken.
Ja, das mit dem Laufen auf Laufband mache ich ja extrem ungern und ganz, 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 ganz selten. Aber Radfahren natürlich schon Indoor. Und es ist ein anderer Sport. Also für mich ein anderer Sport. Ja, weil ja. Das Gesamtgefühl ist für mich so eigentlich auch nicht angenehm. Ja, weil ich habe keinen Fahrtwind, ich habe die Kühlung nicht. Ja, mir wird relativ warm sofort. Ich habe mein Rad im Schlafzimmer stehen, da ist es relativ kalt. Zum Thema Schlafen und Kälte und Temperaturen kommen wir gleich noch. Ja, großes Thema heute. Und wenn man da jetzt so reingeht, ist das schon frisch. Ja, um nicht zu sagen, kühl. Aber sobald ich da anfange, Rad zu fahren, ja, da steigt so schnell die Temperatur hoch und dann wird mir unangenehm. Ja, und es ist halt einfach, ich fühle mich insgesamt nicht gut dann auf dem Rad da. Sonst fahre ich ja extrem gerne Rad. Aber zum Radfahren bei Minustemperaturen, das ist richtig, da wird es schon richtig fresh. Ja, also da muss man auf jeden Fall die Füße und die Hände sehr gut warm halten. Das ist entscheidend.
Da hatte ich auch diese Woche erst mit Mr. Kai Pflaume telefoniert, der mich mal wieder angerufen hatte. Und wir haben über alles Mögliche gesprochen. Wir hatten aber auch gesprochen über seine, ich glaube, es war um Silvester rum oder kurz vor Silvester, ist er auch ein paar Mal draußen Radfahren gewesen. Es hatte wohl leichte Plusgrade, aber er hatte, glaube ich, trotzdem unterschätzt, dass die Füße natürlich auch, wenn man auf dem Rad ist, dass die relativ schnell kalt werden ohne Überschuhe. Und ihn hat's leider auch mal kurz erwischt in einem Schauer. Ja, also das war zwar wohl, er hat gesagt, das war nicht so wild, er hat sich dann überlegt, drehe ich jetzt um, fahre ich jetzt weiter. Er dachte sich, da vorne sieht's eigentlich heller aus, das ziehen wir jetzt kurz durch. Aber ja, bei den Temperaturen natürlich kurz nass werden ist auch nicht so geil. Er meinte, das ging an sich, aber wirklich, als er zurück bei sich zu Hause war, ihm war schon ein bisschen kühl und vor allem die Füße. Und ich glaube, gerade so Zehen, das kenne ich auch tatsächlich noch. Back in the day, wo ich auch mal auf dem Rad war, selten genug gewesen, aber ich war auch einmal
als du,
in einem.
Als du morgens um 5:45 zur Uni gefahren bist.
Wahrscheinlich. Nee, es war, glaube ich, wirklich mal noch eher in so einem Herbsttag, aber es war halt morgens irgendwie noch kühler, hat sicherlich 5, 6, 7 Grad gehabt, aber trotzdem hatte ich relativ schnell das Gefühl, dass mir der große Zeh, also das war einfach nicht angenehm auf jeden Fall.
Der Nachteil, wenn man auf dem Rad ja mit Klick fährt, und das ist ja der Hintergrund, ja, deshalb fahren viele, deshalb fahren viele dann Mountainbike, weil auf dem Mountainbike das, wenn man die Füße nicht festmacht, nicht so schnell passiert. Der Nachteil ist, du bewegst die Füße halt viel, viel weniger, weil die in den relativ harten Radschuhen festgeklickt sind. Ja, und dann musst du unbedingt Überschuhe anziehen, weil sonst frieren dir echt die Füße ab. Ja. Aber das ist ja noch ein anderes Problem mit der Kälte, das man ja beim Laufen durchaus auch hat. Ja, das hatte ich gestern tatsächlich. Du hast ja gerade relativ viel Wind. Jedenfalls hier bei uns war in den letzten Wochen relativ viel Wind. Das heißt, du musst dich ja irgendwie mit dem Wind auseinandersetzen, dass du nicht so stark auskühlst durch den Wind. Also ziehst du entweder eine Weste oder eine Windjacke an. Da drin transpirierst du natürlich stärker. Das ist ein Problem, wenn es so kalt ist, wie es jetzt ist, weil dann auch die erste, zweite Lage sehr kalt wird und das Auskühlen des Körpers halt sehr viel stärker ist. Ja, deshalb, ne, Zwiebelprinzip ist ja immer das, was dann propagiert wird. Aber ich ziehe gar nicht so viele Lagen überhaupt an, auch nicht bei so einem Wetter, dass ich überhaupt von einer Zwiebel reden kann. Ja, weil ich hatte gestern ein Langarm-Shirt, ein anderes kurzärmeliges Shirt und dann die Laufjacke, also die Windjacke drüber. Das ist halt nicht viel. Nur wenn ich laufe, reicht mir das völlig aus.
Ja, ja, klar.
Ja, sobald ich aber dann irgendwie in den Gegenwindbereich drehe und ich habe die Windjacke nicht an, dann würde ich halt richtig frieren sofort.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte heute auch, wie du sagst, 3 Schichten an. Waren alles keine richtig dicken Sachen, gibt sicherlich auch noch irgendwie gefüttert und so. Es waren eigentlich genau ein Kurzarm-Shirt, Langarm-Shirt mit so einem Kragen und eine Windjacke, die war relativ dünn, aber hat halt zumindest vor Wind etc. geschützt. Es war weniger windig, als ich es heute erwartet hatte. Die letzten Tage war es saumäßig windig, deswegen dachte ich, puh, ja, wenn du jetzt irgendwie auf offene Flächen kommst, ich war viel im Wald, aber auch dann immer wieder auf Lichtungen und so, lieber gucken, dass da der Wind nicht so angreifen kann, aber es war am Ende des Tages für die Temperaturen was vollkommen in Ordnung und man hat sich ja ständig bewegt. Pro-Tipp für dieses Problem, dass natürlich irgendwann die unteren Schichten dann trotzdem vielleicht angeschwitzt sein können. Es muss einfach immer schneller werden, Ralf. Immer einen progressiven Dauerlauf machen, dann geht die Herzfrequenz einfach so hoch, dass man hinten raus, es wird einfach wie immer nicht kalt. Nee, Spaß beiseite, es ist im Winter ein Problem, gerade wenn du vielleicht drehst und am Rückweg oder so Gegenwind hast, aber davor schon geschwitzt hast, dann kannst du natürlich auf keinen Fall die Jacke ausziehen und irgendwo auf offener Straße fällt sich komplett umziehen und nur eine von den drei Schichten drunten ausziehen, macht ja auch keinen Sinn. Das kann schon mal passieren, dass man dann ja beim Laufen das Gefühl hat, ist jetzt nicht so geil mit angeschwitzten Sachen drunter.
Also tatsächlich ist auch erstaunlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, beim Radfahren wird sich anders gekleidet, weil da ja viel mit diesen Base-Layern gearbeitet wird. Ja, die sind bei Läufern, glaube ich, nicht so verbreitet. Und ich weiß gar nicht genau, warum.
Zu vielleicht, eng anliegende Sachen
vielleicht,
quasi.
Ja, vielleicht ist es bei euch zu Hause auch anders. I don't know. Jedenfalls diese Base-Layer befördern ja relativ schnell die Feuchtigkeit weg vom Körper. Mhm. Ne, das ist ja der Trick da 3D. Also das ist ja so eine Netzstruktur, ja, dass das dann halt eben weg ist von direkt von der Haut, weil das ist ja das Problem. Der direkte Kontakt zur Haut hin ist ja das Problem, ne? Weil das hat ja der Dr. Sperlich uns sehr gut erklärt mit den längeren Hosen. Es nützt nicht so viel, wenn man so eine super dünne Tight anhat, ja. Weil die ist ja immer noch komplett auf der Haut oben drauf. Das heißt, die Tight wird halt auch kalt, ja. Aber wenn man so eine leicht flatterige Hose hat, da entsteht halt dann ein Luftpolster, das halt durch die vermehrte Muskelaktivität angewärmt wird und einen dann warm hält, weil es viel wärmer ist als die Luft. Ja, oder ja, dann halt noch Windchill, ja. Hier, als wir vorgestern laufen waren, nee, da war ich alleine, wo ich kurz gelaufen bin, da war es halt vielleicht so -1 oder -2, aber richtig windig, das ist Windchill locker -10. Ja, und da hatte ich leider einen anderen Fehler gemacht, den du nicht machst, weil du ja Läufer bist. Ich hatte keine Handschuhe an.
Das kann auch unangenehm sein, je nachdem, wie lange man läuft.
Ja, und das war dann doppelt unangenehm, weil ich natürlich auch noch nicht meinen Laufgürtel dabei hatte und die ganze Zeit mein Handy in der einen Hand gehalten hat. So, dann hältst du das natürlich ja so ein bisschen...
Halt auch Griff, relativ schnell, ne? Kalt, so ein Handy. Das nimmt diese Umgebungstemperatur brutal schnell auf.
Ja, und dann hast du natürlich immer eine Hand schockgefrozen, dass du noch nicht mal einen Knopf drücken kannst. Ja.
Aber auch Angst, dass die Hand so taub ist, dass das Handy entgleiten könnte.
Ich wechsle dann schon mal hin und wieder. Genau. Ja. Dann habe ich es halt so gemacht, dass ich das dann halt in das Laufshirt reingemacht habe. Es war aber kein Laufshirt mit so einer Daumenaussparung, wie ich es jetzt an meinem Hoodie anhabe, sondern einfach so normales. Dann steckst du es da rein, ist alles gefummelt.
Aber es ist ich hatte ja heute Handschuhe an, das gibt es auch schon länger, das ist gar nicht brandneu, aber ich bin Fan davon, weil jetzt, seit ich jetzt kein Leistungssportler mehr bin, am Ende ist jetzt egal, wie schnell, wie langsam ich laufe, und oftmals, so wie heute, denke ich mir, hey, ist ganz geiles Wetter, vielleicht kann man da ein paar coole Szenen einfangen, indem ich das Handy mitnehme. Ich habe auch so einen Laufgürtel an, auch hier Props an Kai Pflaume, er hat mir das empfohlen von New York. Wir machen jetzt hier keine Werbung, das habe ich mir auch alles selber gekauft, aber ein richtig geiler Laufgürtel, der eigentlich aus dem Trail-Bereich, glaube ich, kommt. Da kannst du hinten theoretisch auch so Stöcke reinmachen. Und der ist relativ...
Stöcke. Ja, für das Hauszelt.
So, ja, auch wahrscheinlich. Da kann ich jetzt nicht so mitreden bei diesen Ultrasachen. Aber also auf jeden Fall ist der relativ eng und kompakt, sodass der sich eigentlich wie so eine, wenn du jetzt eh eine Tight anhast, wie ich heute, wie so eine, nochmal so eine enge Schicht drüber, ungefähr so breit, weiß nicht, so 10, 15 Zentimeter. Und du kannst da halt alles mögliche, einen halben Hausstand kannst du rein in diese, da sind verschiedene Layers quasi. Da kannst du halt, in New York hatten wir halt Gels da drin, Handy hatten wir dabei, und heute hatte ich halt nur ein Handy dabei.
Handy, Straßenkarte, Jacke, Mütze, möglich, Hemd.
Einmannzelt, alles kein Problem. Und das ist cool.
Vielen Dank übrigens nochmal für die Hemdlieferung. Ja, ich habe sie noch nicht beim Laufen getestet, aber das werde ich noch machen, ja, weil passen super. Ja, vielen Dank.
Ja, die Olymphemden, die wir bekommen haben, ja, viele von euch haben es ja in der Story schon verfolgt und freudig irgendwie aufgenommen. Wir haben beide eine Überraschungslieferung an Hemden bekommen von Olymp, weil sie das in der Folge von Weihnachten, war es glaube ich, 194 oder so, glaube ich, weil wir da über Olymphemden gesprochen hatten, die tatsächlich hervorragend sind. Und zurück zum Laufgürtel. Da ein Handy reinmachen ist tatsächlich sehr angenehm, weil man es aus den Händen raus hat. Und für diejenigen, die aber unterwegs im Winter ein Handy benutzen müssen, gibt es ja heute auch schon von verschiedensten Herstellern. Meine Handschuhe waren heute natürlich von Adidas, wie kann es anders sein, in dem Fall von Terex sogar. Die haben so eine, keine Ahnung, Beschichtung an den Fingerkuppen, sodass man die jetzt nicht ausziehen muss, um sein Handy zu bedienen. was auch bei minus 8 Grad recht angenehm ist.
Ja, die habe ich natürlich von diversen Radausrüstern, gibt's die natürlich auch, ne?
Schon weil, länger, ja.
Ja, da hat man die natürlich, also du hast ja auf dem Rad eher Handschuhe an als beim Laufen, also ich jedenfalls. Mhm. Ne? Ja, ich kenne auch ganz viele Läuferinnen und Läufer, die schon im Herbst als erstes die Handschuhe anziehen. Ja, also ne, wenn es kalt wird, ja, die laufen teilweise ja, da gibt's auch Wettkampfbilder ohne Ende,
ja,
mit kurzen Ärmeln und Handschuhen.
Wobei ich da sagen würde, das ist natürlich eine Ausnahmesituation.
Bauchfrei mit Handschuhen habe ich doch jetzt auch gesehen.
Das wird es mit Sicherheit geben. Also dann würde ich jetzt ein bisschen, also das ist meine persönliche Wahrnehmung oder Erfahrung. Also ich bin jemand, der, ich gehe jetzt wieder zurück in die Leistungssportzeit, relativ spät, glaube ich, Handschuhe im Training getragen hat, wenn wir jetzt reden von, ich mache einen normalen Dauerlauf. Weil ich finde, ja, du brauchst jetzt bei 5 Grad oder sowas, brauchst du jetzt keine Handschuhe. Da kannst du im Zweifelsfall dein Shirt vorziehen, wie du es gerade gezeigt hast, Ralf. Meisten Shirts haben ja heute, oder viele Shirts haben ja so eine Daumenschlaufe. Das ist schon relativ okay, wenn du jetzt einen easy Dauerlauf machst. Wenn es darum ging, irgendwann Tempoläufe zu machen, auch, sagen wir mal, jetzt sind wir schon im Spätherbst, Anfang Winter, Vorbereitung auf einen Crosslauf oder was auch immer, Silvesterlauf, natürlich war es immer geiler, Tempoläufe mit so wenig Zeug am Körper zu laufen wie nötig. Das heißt, da haben wir natürlich trotzdem oft in kurzen Hosen, zumindest vielleicht keine Splitshot, aber in Halbtights Tempoläufe gemacht und oben vielleicht dann auch nur noch ein T-Shirt oder sowas. Und wahlweise mit Armlingen oder nicht, die hast du natürlich im Verlauf des Programms auch dann relativ schnell ausziehen können. Auch wenn die Trabpausen kurz waren, das war ja kurz abgestreift. Und Handschuhe haben wir da meistens auch angehabt, weil je länger man gerannt ist, desto mehr heizt sich der Körper natürlich auf. Da fand ich es jetzt dann irgendwann auch okay, die auszuziehen. Aber zu Beginn von einem Programm, wenn es auch was Längeres war, 10x1000 oder sowas, ich fand so immer die ersten 4, 5, bis du irgendwie mal richtig drin warst, fand ich es echt gut, dass die Hände halt nicht so eisig sind. Und jetzt kommen wir zum den Bildern, die du gezeichnet hast. Ich glaube, das waren bestimmt Wettkampfbilder. Oft sieht man es zum Beispiel jetzt gerade auch in Japan bei den ganzen Ekiden-Staffeln oder sowas. Die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind, die sind natürlich, für die ist das Highlight der Saison, vor allem aus dem College-Bereich. Das heißt, es ist Hochphase der Rennsaison bei denen. Nur ist halt im Dezember auch in Japan recht frisch. Nachvollziehbarerweise wollen die einerseits im Wettkampf so wenig Klamotten tragen wie möglich. Oftmals sieht man da Splitshort und einfach Trikot oder bei den Damen auch bauchfrei. Handschuhe sind trotzdem oft angezogen. Und ich habe mal gelesen, dass wohl, also weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich bis heute fundiert ist, aber wenn die Hände kalt werden und klamm werden, dass sich das wohl auf den restlichen Körper insofern übertragen kann, dass man irgendwie verkrampfter wird, auch die Schultern mehr hochzieht, was natürlich dann im Zweifelsfall für Armarbeit und für Atmung und all das, was damit zusammenhängt, jetzt negativ ist. Und deswegen mit Handschuhen starten, bis man sich wirklich im Wettkampf sowieso auf Betriebstemperatur fühlt oder einem richtig warm ist, ist natürlich gar kein Problem, weil die ausziehen und wegschmeißen oder sonst in die Hose stecken, das ist ja in aller Regel kein allzu großer Aufwand. Aber die Bilder sehen natürlich dementsprechend ein bisschen skurril aus. Kurz und bauchfrei, aber die Handschuhe, die sind noch dran.
Ja gut, das mit dem bauchfrei habe ich weggelassen aus mehreren Gründen. Ich habe bei Handschuhen halt, also ich finde es halt jetzt, wenn es so super kalt ist, auch angenehm, Handschuhe anzuhaben. Aber ich habe dann schon auch das Problem, ich schwitze halt sehr schnell dann da drin.
Yeah.
Und das finde ich sehr unangenehm. Ja, also bei so normalen, sagen wir mal, mehr oder weniger normalen Baumwollhandschuhen, so geht das noch. Es gibt ja auch diese ganz dünnen Running-Handschuhe. Da ist mir aber eher die Frage, warum ziehe ich die überhaupt an? Weil die so dünn sind, dass sie halt jetzt nicht groß wärmen.
Ja.
Aber wenn diese Spezialhandschuhe, die ich jetzt zum Beispiel zum Mountainbiken oder zum Radfahren anziehe, wenn die halt innen drin klamm werden, das ist extrem unangenehm. Ja, nur wenn du sie dann ausziehst, dann kriegst du sie kaum aus und danach auch kaum wieder an.
Ja, weil wenn du die einmal ausgezogen hast und die sind schon angeschwitzt, das kannst du fast vergessen, zumindest beim Laufen die wieder anzuziehen. Ja,
ja, ja. Ne, also deshalb so Handschuhe hinher, das ist immer so ein Problem. Ich kenne das mit der Forschung übrigens zu den Händen eigentlich nur andersrum. Und zwar,
wenn es zu warm wird?
Oder? Genau, wenn es sehr heiß ist, kann man den Körper vorbereiten, indem man die Hände kühlt. Also nicht also ganze Körper geht auch, aber indem man die Hände, also Eis kühlt.
Ja.
Ne? Und damit, ja, das ist natürlich auch, eine Hand ist ja relativ nah an der Durchblutung dran, ne? Also am Handgelenk ist ja, da seht ihr ja die Adern in der Regel. Da ist wahrscheinlich der grundsätzliche Kühlungseffekt auf die Blutzirkulation der Ki. Aber die Forschung kenne ich. Andersrum weiß ich nicht, dass man das warm hält, um ein geschmeidigeres Laufen zu gewährleisten. Also wer dazu was weiß, gerne schreiben. Ja, ich kriege jetzt ja immer noch, logischerweise, weil es ja noch dunkel ist, sehr, sehr viele Grubenlampenbilder. Ja, ist ja auch klar. Und Kai hatte sich natürlich auch bei Kurzkurz gemeldet, weil ich natürlich bei seinem Schneelauf gefragt hatte, warum er nicht in Kurz gelaufen ist, weil das habe ich nicht verstanden. Aber das mit dem Radfahren ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Also das mit den Füßen ist Wahnsinn. Ja, die werden nämlich kalt und taub und es ist extrem schmerzhaft. Da muss man wirklich aufpassen. Und das ist eben auch ein Problem, wenn man nass wird. Ja, oder ob jetzt von innen oder von außen, ist egal, ja, weil das Auskühlen des Körpers, das haut einen ja dann so richtig weg. Ne? Das ja. Ist aber auch anschließend, ne? Mal schnell was Warmes anziehen, bin ich auch ein großer Experte, das nicht zu machen.
Das nicht zu machen, ja.
Hey, geht schon.
Geht schon auch, auf einmal fröstelt es einen. Ja, das ist auch gefährlich, da fängt man sich auch gerne mal unnötige Infekte ein, indem man irgendwie dann unterkühlt noch nach dem Sport irgendwo rumhockt und längst schon unter der Dusche sein sollte.
Du, ich habe ja gestern gedoubled, ne? Wie man das ja so macht. Und hab heute so Schmerzen.
Bist du mit zwei, also Laufen und Radfahren, oder?
Nee, ich habe tatsächlich gestern Morgen Krafttraining gemacht.
Ah.
Ja, aber ordentliches Krafttraining gemacht. Vielleicht hatte ich schon ein bisschen viel Bein gemacht. Und dann sind wir gestern Abend nochmal 9 gelaufen. Das war dann vielleicht ein Touch zu viel. Merke ich heute ein bisschen. Ich bin ja eigentlich also noch in der Ausholphase. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was ich vorhabe dieses Jahr. Ne? Du sagst ja auch noch nicht, was du vorhast. Wenn du so regelmäßig anfängst zu laufen, das ist ja schon gefährlich. Da ahne ich ja schon.
Na, ich habe noch, es ist noch vieles offen. Also ich würde sicherlich, also ich plane natürlich irgendwann wieder auch einen Marathon zu laufen dieses Jahr. Wie ernst oder auch nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke mal,
das ist ja schon News. Breaking News.
Ja. Ja, also sowas wie Rot, das hat mich einfach geflasht. Das kann ich so sagen, wie es ist. Also das war ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, Mensch, das kann ich mir auch gerne nochmal geben. Mal gucken, ob wir wieder so eine Staffel zusammenkriegen, vielleicht ja auch mit AG1. Und dann mal gucken, was das Jahr noch so bringt. Also wir hatten mal kurz mit Boston geliebäugelt.
Hast du die Quali nicht?
Das ist korrekt, ja. Da habe ich keine Quali. Ich glaube, wir hätten die
Mittel und Möglichkeiten. Müsstest du jetzt eine Quali-Fachfrage. Müsstest du die Quali haben? Ja, ne?
Ja, also offiziell schon, aber ich meine, wir haben natürlich so viele Leute jetzt aus dem Adidas-Kosmos, die ja nicht ganz...
Das ist natürlich da deren Lauf, ne? Ja,
okay, genau, okay. Adidas oder auch mit den SCC-Lern, also wenn Marc Milde anfragt, ob wir einen Startplatz haben können, für mich dann...
Du bist ja da immer noch im Verein, ne? Stelle ich gerade fest,
genau,
ja.
Genau, bin auf dem SCC. Also da gäbe es sicherlich Mittel und Möglichkeiten, es gab aber eigentlich, und das wäre ganz cool gewesen, eine Anfrage von einem großen Handelspartner, ich möchte es mal keinen Namen nennen, eben aus Holland, die da so eine Idee hatten, wie man das irgendwie so das ganze Rennwochenende auch dokumentarisch irgendwie mitnimmt und so. Das schien jetzt aber irgendwie zu kurzfristig zu sein, weil die da, glaube ich, jetzt auch noch
dann hätten Boston ist im April, ne?
Genau, Budget einplanen müssen und das war jetzt eben zu kurzfristig. Vielleicht wird das nächstes Jahr was, mal gucken. Also ich habe mich da sofort gemeldet, ne? Als die meinten, hey Philipp, wir kennen dich. Und die waren dann auch bei so Partydas-Events dabei. Du wärst der Richtige, dass wir sowas machen und das Ganze so ein bisschen filmerisch begleiten und so. Und hättest du mal Lust, Boston zu laufen? Oder bist du schon mal Boston gelaufen? Und dann habe ich gesagt, nee, bin ich noch nicht gelaufen. Da wäre ich der Erste, der sofort dabei ist. Aber das schien jetzt, glaube ich, zu kurzfristig zu kommen. Aber mal gucken, was gibt's im Frühjahr? Ja, Hamburg gibt's natürlich noch. Ralf, da müssen wir natürlich
schauen. Noch scheint er, noch jubelt er, ja, über Boston. Hat die Rolling Hills noch nie gesehen, ja, aber jubelt schon mal aus Versehen.
Ja, ich überlege jetzt gerade, was Felix mir erzählt hatte. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob Boston oder New York war schlimmer
ziemlich
war.
Ziemlich zerstört.
Genau, er hat irgendwas gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Jetzt Boston oder New York schlimmer? Er hat beide gemacht. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass
das ist bestimmt
dass,
schön.
Dass New York schlimmer war, insofern ist Boston dann wahrscheinlich so Sightseeing. Oder so. Ja,
also auch natürlich eine großartige Stadt, ist ja klar. Ja. Also tatsächlich hat mich heute Morgen ein Marathonveranstalter angerufen und gefragt, ob ich jetzt völlig durchgedreht wäre, aufgrund meiner Laufaktivitäten in den letzten Wochen, ob ich welchen Marathon ich denn jetzt laufen würde. Ich konnte ihn aber glaubhaft beschwichtigen, dass das nicht der Fall sein wird.
Keinen einzelnen Marathon.
Nein, gar keinen Marathon.
Ich glaube, die Leute spekulieren noch drauf, Ralf, dass du vielleicht
auch
noch mal...
Ja, die spekulieren ja eine Menge. Die allermeisten glauben natürlich, dass ich jetzt komplett geistesgestört wäre und irgendwie Marathon laufen wollte. Nein, Leute, ja, ich hätte euch von diesem Unfall, wo ich mit dem Kopf aufgeschlagen bin, erzählt. Das wird es nicht, ne? Es hat was mit Triathlon zu tun. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, ich bin ja immer noch in der Low-Intensity-Phase, weil ich ja nochmal Anfang Februar nochmal meine Intensitätsbelastung checken muss. Ja, Post-Corona-Infektion. Deshalb, ja, danach werden erst dann die Weichen gestellt.
Ich möchte es hier noch nicht vorab verraten, aber... Wie ihr schon rausgehört habt, flasht Ralf der Marathon ja gar nicht, aber ich glaube, nee. Mich gut genug auszukennen, dass es im Triathlon auch sowas wie Ultra-Triathlons gibt, oder? So einfach so alles noch krasser und länger. Wie ist das nochmal? Es gibt sowas wie Ultra-Triathlon, oder?
Ja, pass auf, ich weiß gar nicht, ob es Ultra-Triathlon heißt. Es gibt auf jeden Fall lang, länger, krass, krasserer, am krassesten. Also es gibt ja alles, ja? Ja, da sind ja keine Grenzen, ja, weil es ist ja auch letztlich keine, wie soll ich sagen, es ist ja nichts, was jetzt wie 100 Meter irgendwie mal irgendwann von einem Weltverband festgelegt worden wäre, ja, weil nicht vergessen, Ironman ist ja eine private Veranstaltungsserie.
Das stimmt, ja. Ja.
Selbst das, ja, klar ist das halt irgendwie beziffert mit dem 3,8 Schwimmen, 180 Radfahren und Marathonlaufen, ja, aber auch da gibt es einen Spielraum. Ne, also so ne, Prozente rauf und runter in den einzelnen Disziplinen. Ne?
Also wenn du einen schnellen Triathlon machen willst, dann eher Prozente runter?
Dann eher Prozente runter.
Vermutlich. Also, okay, ich gebe es zu. Es hat nichts mit Marathon zu tun, weil Ralf findet Marathon jetzt nicht ganz so attraktiv und spannend wie wir alle, die sonst hier so zuhören.
Nein, da war ich mir in dem Gespräch mit dem Marathonveranstalter, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, sehr einig, der auch noch keinen Marathon gelaufen ist. Und der sagte, nee, das hätte er sich für deutlich später vorgenommen. wenn er mal so in der Altersklasse 70, 80 wäre. Ne, und da habe ich gesagt, ja, da musst du ja nur Last Man Standing sein, ja, ne, so wie man da so daherredet. Ja, und da dürfe man sich doch nicht vorher schon mit sowas wie Marathon verausgaben. Und da waren wir uns wieder einig.
Ralf hat sich heimlich, also wir haben es alle gelernt, durch die Vielzahl an Folgen, die wir hier schon gemacht haben und auch die Vielzahl an Gästen, die sehr unterschiedliche Perspektiven zum Training hier reingebracht haben. Auch Athletinnen und Athleten, nehmen wir Laura beispielsweise, Laura Hottenrott, die ja auch par excellence bewiesen hat, dass man mit alternativem Training zum Laufen wirklich hervorragende läuferische Ausdauerleistungen bringen kann, dass Ralf davon so angefixt war, dass er gesagt hat, Backyard Ultra ist mein Ding. Und ich schaue mir die nächste Möglichkeit an, wo ich da teilnehmen kann.
Ja, also zum Zugucken gerne, weil ich würde die gerne mal so in live sehen. Ja, aber weißt du, was mir schon zu langweilig wäre? Die Zeit, bis die wieder an dem Gatter ankommen. Das dauert ja ewig. Das ist ja unfassbar. Ne? Ich bin ja eher für den schnelleren Thrill.
Thrill. Das stimmt, ja.
Übrigens, wo du gerade Laura Hottenrott sagst, ne, wir haben ja heute noch ein paar sehr schöne Geschichten. Ich habe zum Beispiel noch eine wunderbare Geschichte. Ich habe Philipp schon eine kleine Aufgabe gestellt über die Pionierin des spanischen Langstreckenlaufs. Ja. Dann habe ich noch ein paar sehr schöne Geschichten über Valencia, über Frauen im Sport, über Genderfragen. Wir können über so viele Sachen reden. Ne? Über Masters Running, Reisekostenabrechnung. da gibt's eine Menge Dinge, mit denen wir uns unbeliebt machen können. Ist alles möglich. Aber wegen Valencia, weil du Laura Hottenrott gesagt hattest, habe ich heute gelesen, dass eine der australischen Läuferinnen zwischendurch nichts mehr sehen konnte.
Das habe ich irgendwo.
Ja, also die englische Schlagzeile war Läuferin während des Marathons blind geworden.
Danach hat sie wieder sehen
was,
können.
Was soll ich sagen? Clickbait hat natürlich funktioniert, habe ich gleich sofort draufgeklickt. Ja, da habe ich natürlich sofort draufgeklickt. Nein, aber tatsächlich eine der australischen Läuferinnen, die auf dem Weg zu 2:23 war, Ja.
Diese, ich überlege gerade, Weightman? Nee.
Nee, die etwas ältere Läuferin. Ich muss gleich mal aussuchen.
Die heißt nicht so, aber ich weiß, wen du meinst, glaube ich. Ich dachte, ich hätte das auch irgendwie aufgeschnappt.
Ja, die ist, glaube ich, 43 bereits. Und,
die ist irgendwo, wo ich war, auch ziemlich gut gelaufen. Ja. Entweder Berlin oder Hamburg.
Und die ist jedenfalls relativ schnell unterwegs gewesen, ja, und die hatte eine Flasche mit wohl relativ hoher Kohlenhydratkonzentration nicht bekommen. Und tatsächlich kann man, wenn
Lisa
man...
Lisa Waitman, kann das sein?
Nee, ich glaube nicht. Ich
schaue es gleich. Also da steht die Alte jetzt nicht auf ihrem Insta-Profil. Die hat viermal auf jeden Fall schon an Olympischen Spielen teilgenommen. Ja, Marathon-Bestzeit 2023.
Das müsste sie dann sein, genau. So, die ist halt gelaufen und hat die Flasche verpasst und dann kann einem, wenn man in ein sehr starkes Blutzuckerdefizit reinläuft, kann einem schummrig werden vor Augen, ja, und dann dann kommt eine Sehfeldeinschränkung. Ne, also das möchte ich nie haben. Ich möchte auch nicht, dass es irgendjemand so weit treibt. Ich möchte auch nicht, dass dann weitergelaufen wird. Ja, aber sie ist dann wohl irgendwie weitergelaufen und gegangen, keine Ahnung, ist dann am Ende 2:25 noch gelaufen. Ja. Aber wie gesagt, ne, Marathon Runner turns blind during race hat mich getatscht.
Hat mich erstmal gecatcht, wo ich hat mich gedacht, gecatcht. Was ist hier passiert? klingt in Teilen ähnlich wie Berlin 2017 auf jeden Fall, aber ich habe jetzt nicht komplett nichts mehr gesehen. Ich habe nur so schwammig und grau und so gesehen, aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Grund, da vorher aufzuhören, ja. Das weiß ich im Nachgang jetzt auch und ich glaube, für sie ist ja wirklich noch beeindruckend, dass sie offensichtlich ja so schnell unterwegs war, dass sie mit all diesen Schwierigkeiten trotzdem noch 2:25 gelaufen ist. Das ist ja wirklich beeindruckend. Und dann muss man ja auch noch sagen, viermal Olympische Spiele, das gibt es auch nicht so viele Athletinnen.
Also jedenfalls nicht im Laufbereich. Ne? Es gibt natürlich alle möglichen Rekorde, was das angeht, klar.
Schießen oder sowas, da kannst du wahrscheinlich auch, keine Ahnung.
Sag mal, worüber wollen wir erst reden? Dann über Valencia oder worüber wollen wir erst reden?
Über Werbung wollen wir zuerst reden.
Ja, okay.
Weil Ralf, du und ich, wir müssen ja auch im neuen Jahr schauen, dass wir unsere Miete zahlen können. Und deswegen bauen wir jetzt unseren Werbeblock ein, denn wir haben ja auch ein bisschen was Neues zu verkünden und wir freuen uns ja immer auch über neue Interessenten an unserem Format und neue Partner, die wir tatsächlich sehr selektiv auswählen. Ich glaube, wir haben allein die Woche wieder zwei Partnerschaften abgelehnt, wo wir gesagt haben, na, das sehen wir jetzt nicht so. Aber wir versuchen natürlich, Sachen idealerweise zu identifizieren, die nicht nur wir cool und spannend finden, sondern ihr auch. Und wir haben neun Partner hier für den Bestzeit-Podcast, wo es ums Thema Schlafen geht. Und wir alle wissen, wahrscheinlich der wichtigste und relevanteste Regenerationsbooster für alle von uns, egal ob für Sport oder für Job, Alltag, was auch immer, das ist nun mal der Schlaf.
Hallo, 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 bist du noch da?
Ich bin noch da, Ralf. Ich rede hier schon von Aidsleep und würde direkt mal übergehen, was Aidsleep überhaupt ist. Das ist nämlich ein Podcover sozusagen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verklausuliert. Ein Podcover ist im Prinzip eine Einheit, die mit einem Spannbetttuch verbunden ist. Und dieses Spannbetttuch hat die Eigenschaft, dass es die Temperatur individuell regeln kann. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben zu Hause eine große Matratze. Manche haben vielleicht auch zwei Matratzen. Wie es auch häufig so ist, mag ja der eine, mit dem man da im Bett liegt, vielleicht eher warm, der andere mag es lieber kühl. Und das ist ja vielleicht auch so ein Thema, wo einfach individuelle Unterschiede sind, wer wie besser schläft. Ich bin jemand, der eigentlich eher bei kalten Temperaturen gut schläft. Und dieses Podcover, das ist eben ein Spannbetttuch, was die Temperatur individuell regulieren kann und lernen kann, was euch gut tut und sozusagen auch, wie ihr euren Schlaf optimieren könnt.
Also ich bin auf jeden Fall jemand, der es auch gerne kalt mag. Wobei diese Temperaturen jetzt dazu führen, dass es schon sehr kalt ist, wenn man ins Schlafzimmer reinkommt, dass man tatsächlich hin und wieder mal heizen muss. Aber ich habe ja jetzt auch in der Befassung mit Aidsleep gelernt, dass der Körper unterschiedliche Temperaturen annimmt in unterschiedlichen Schlafphasen.
Habe ich vorher auch nicht gewusst.
Und das ist natürlich ganz spannend. Das mit den Schlafphasen tracke ich ja durchaus über meine Uhr, um eben zu sehen, wie regenerativ war denn das eigentlich, was da passiert des Nachts. Und das mit der Temperatur ist natürlich auch spannend. Klar, bei älteren Menschen, ne, da sagt man dann schon mal, ja, ja, Temperaturschwankungen, Junge, das kommt schon mal vor in deinem Alter, ja. Aber tatsächlich sind die ganz normal, die Temperaturschwankungen über die unterschiedlichen Phasen des Schlafes und über die unterschiedlichen Phasen der Nacht hinweg. Macht es natürlich tatsächlich spannend, weil was machst du dann? Bettdecke weg, Bettdecke drauf, ja, weil das eine ist zu warm, das andere ist zu kalt. Ja, ein Bein raus, einen halben Arm raus, ja, wieder genau. Rein, ja, ja. Kopf, ja. Kopf ins Kopfkissen, wieder raus, keine Ahnung. Ja, also jedes Mal eine Unterbrechung des Schlafs, nicht ideal, ja. Also von daher, spannender Ansatz, sehr spannender Ansatz, weil ihr wisst alle, ihr könnt machen, was ihr wollt. Essen, trinken und so weiter. Schlaf ist letztlich das allerbeste Regenerationsmittel von allen. Ja, und wenn absolut. Das nicht so gut läuft, bei mir so semi gerade, ja, tatsächlich, weil ich immer irgendwann relativ früh wach werde und dann fängt mein Kopf an zu drehen, ja, mit irgendwelchen Themen, die ich habe, und dann schlafe ich halt schlecht. Und das ist nicht so geil, ja, deshalb seht zu, dass er vernünftig schlaft, und vielleicht kann euch Eight Sleep da helfen. Ja, wir haben auf jeden Fall eine sehr schöne Landingpage für euch, da ihr euch mal informieren könnt, was euer Temperaturverlauf so macht über Nacht und wie ihr das vielleicht noch optimieren könnt.
Genau, also ich meine, wir können das jetzt hier erklären. Wir sind auch dabei, das zu testen. Es ist Wahnsinn, wie groß die Varianz ist, was möglich ist an unterschiedlichen Temperaturzonen, wenn man so möchte. Also es ist wohl möglich, zwischen 13 Grad und 43 Grad das einzustellen. Ich glaube, bei 43 Grad würde es wahrscheinlich niemand schlafen, aber grundsätzlich zeigt das ja schon mal beeindruckend auf, was mit dieser Technologie möglich ist. Das Ganze kann dann eben auch über eine App getrackt werden. Und das Ganze misst natürlich auch dann euren Schlaf und die Schlafqualität. Im Durchschnitt haben diese Eight Sleep Pod Benutzer ihre Schlafqualität nach nur einem Monat um 32% schon steigern können. Und ja, wie Ralf schon gesagt hat, wir wollen in einem ersten Schritt erstmal nur euch auf das Thema aufmerksam machen, beziehungsweise auf die Landingpage, wo es noch viel mehr Informationen dazu gibt. Die Landingpage heißt aidsleep.com/bestzeit. Wir haben natürlich auch einen Rabatt für die Community, falls jemand da schon direkt zuschlagen will. Eight Sleep wird auf jeden Fall wohl länger hier noch Partner sein. Insofern könnt ihr euch das auf jeden Fall erstmal informieren und überlegen. Es wird übrigens in 10 verschiedene Länder geliefert. Darunter ist auch Deutschland und Österreich. Also schaut da gerne vorbei. aidsleep.com/bestzeit.
Ja, und dann wenden wir uns doch mal den Freunden aus Valencia zu, ja, weil die haben ja sehr viele Schlagzeilen geschrieben, was Organisation von Rennen angeht, ja, über die Qualität der letzten Veranstaltungen haben wir hier ausführlich gesprochen, über die großen Ziele, die sie haben, nämlich da den Weltrekord laufen zu lassen von Kelvin Kiptum oder wie auch immer, ja, 1 Million ausgelobt dafür und so weiter. Und die haben tatsächlich auch sehr lange schon, seit einigen Jahren private Gelder an die spanische Anti-Doping-Behörde, ja, so wie die NADA in Deutschland, ja, die ja auch auf Spenden angewiesen ist oder in größeren Teilen auf Spenden angewiesen ist, haben die halt auch größere Summen an die NADA in Spanien gegeben. Da gibt es jetzt einen Riesenskandal, weil offensichtlich da ein Vertuschungssystem etabliert war in der spanischen Anti-Doping-Behörde, sodass simsalabim und, ne, wir wundern uns alle, es keinerlei positive Tests in den letzten Jahren gab. Das ist schon mal ein Skandal an sich und insgesamt natürlich sowieso, gerade in einem Land, das ja mit der Fuentes-Affäre doch eine sehr zweifelhafte Geschichte hat. Und das hat jetzt der, also die Valencia Races, so heißt dann da die Organisation, die haben das jetzt zum Anlass genommen, um das nochmal öffentlich zu machen und die Gelder zu streichen. Und gesagt haben, okay, wir können ja hier nicht ein Unrechtssystem unterstützen. Ja, wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen möglichst sauberen Sport haben. Wir wollen, dass sichergestellt wird, dass die Leute bei uns halt auch sauber an den Start gehen und diese Leistungen sauber gebracht werden. Und das ist halt eine ziemlich große Nummer. Was das Ganze besonders pikant macht, auch im internationalen Maßstab und für das Jahr 2024, nicht nur der Kollege Macron hat seine Ministerpräsidentin ausgewechselt, sondern einer der Verantwortlichen aus diesem spanischen Anti-Doping-System ist einer der Verantwortlichen des Doping-Systems der Olympischen Spiele.
Das ist ja super. Also ja, da
freut sich ja, also Bock zum Gärtner ist ja gar nichts dagegen. Ja, ja. Wahnsinn.
Also immer wenn es direkt um so institutionelle Geschichten geht, wo Missbrauch betrieben wird, um Athleten eben zu schützen und nicht zu bestrafen, wofür ja eigentlich eine Anti-Doping-Agentur zuständig ist, muss man sofort automatisch natürlich auch an Russland denken und gibt auch andere Staaten, die das ähnlich handhaben und praktizieren. Das ist äußerst bedenklich. Du hast schon gesagt, Fuentes war schon ein Problem, wo man nicht das allergrößte Vertrauen in diese staatliche Anti-Doping-Aufarbeitung hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass die Garda Civil irgendwie eigentlich was beschlagnahmt hatte und dann wurde das irgendwo zwischengelagert
und war dann nicht mehr verwertbar.
Genau, dass man so lange irgendwo in ein Lager gelegt ist, dass es irgendwann nicht mehr verwertbar war, wo man sich so denkt, ihr hattet die Daten gesichert, Beweismaterial, wo man ja auch von ausgehen musste, dass es eben nicht nur um Radsport und andere Ausdauersportarten ging, sondern vor allem auch um Profifußball. Da gibt es ja ein paar spanische Clubs, die ja durchaus auch international gerne sehr viel Geld auch ausgeben, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können. Und dann wurde es halt einfach irgendwo liegen gelassen, bis das nicht mehr verwertbar war. Das ist halt dann, nähert, sage ich jetzt mal, den Zweifel und Misstrauen, den man halt in Profisport ohnehin schon hat und tut dem Ganzen natürlich Bärendienst. Deswegen, Spanien ist in der Hinsicht schon problembehaftet leider. Auch wenn es natürlich, und das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, durchaus natürlich viele gibt, wie auch beispielsweise die Veranstalter von den Valencia-Rennen, die eben genau das Gegenteil wollen. Die wollen sauberen Sport, die haben das versucht mitzufinanzieren. Kann mir sehr gut vorstellen, was für einen Groll die aktuell hegen, wenn sie da Geld reingegeben haben und die Leute haben einfach irgendwelche Dopingsünder gedeckt und geschützt. Aber ist natürlich ein Problem. Ich finde ehrlich gesagt, dass die AIU sich damit befassen muss, ob man nicht vielleicht provisorisch, ich meine, es ist natürlich immer ein sehr scharfes Schwert und gibt bestimmt noch viel mehr Athleten, will ich zumindest hoffen, die sauber in Spanien Sport treiben. Aber ich finde, man muss bei so einem Ausmaß auch drüber nachdenken, was für Sanktionen man da gegebenenfalls auch hegt hinsichtlich, sperrt man so eine Nation mal für einen Monat oder nicht?
Ja, vielleicht auch mal für ein halbes Jahr.
Dann wären die natürlich für Paris halt raus, eigentlich, ne?
Ja. Das ist ja immer.
Das ist halt das Bittere, dass halt Olympische Spiele, da fühle ich natürlich als Athlet auch dann wieder mit, dass man halt denkt, okay, wahrscheinlich gibt es aber trotzdem 70%, hoffentlich noch mehr, die das sauber über viele Jahre gemacht haben und das ist ihr größter Traum und denen das zu nehmen, ist halt auch irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite, wir reden jetzt nicht von Einzeltätern, die auch verurteilt gehören, sondern wir reden hier von einem, von einer Institution, die genau das Gegenteil macht von dem, für was sie eigentlich geschaffen wurde, nämlich Dopingsünder zu decken und zu schützen, bestmöglich. Das kannst du halt auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger abtun, finde ich. Also das, wenn du das machst, das öffnet ja Tür und Tor für alle anderen Nationen, die dann vielleicht auch denken, ach so, ja, passiert ja im Endeffekt auch nicht so viel. Das ist irgendwie traurig.
Das Problem ist natürlich Kollektivstrafen, ne? Zumal das ja juristisch extrem schwer durchsetzbar wäre. Ja, weil die Anti-Doping-Organisation ja formal nichts mit den Sportorganisationen zu tun hat.
Richtig.
Also irgendwie hat es ja da logischerweise doch irgendwelche unheiligen Verbindungen gegeben, wie es ja oft ist in bestimmten Szenen. Aber juristisch gesehen ist das natürlich nicht durchhaltbar. Ne? Also das würde man so nicht hinkriegen.
Ja.
Aber Spanien ist ein spezielles Land in vielerlei Hinsicht und deshalb möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die in den letzten Wochen an der einen oder anderen Stelle gewürdigt wurde. Und da gehen die Props klar an die Süddeutsche Zeitung und an Ralf Itzel, den ich persönlich nicht kenne, der aber diese Geschichte im deutschen Raum verbreitet hat. Und zwar die von Carmen Valero. Wer war Carmen Valero? Richtig, die erste Leichtathletin, die für Spanien bei Olympischen Spielen gestartet ist. So, und die Aufgabe, die Hausaufgabe für Philipp, bevor wir aufgenommen haben, war, mir zu sagen, wann denn, du sollst nicht googeln.
Ich notiere mir den Namen hier in meinem schlauen Buch, damit ich das hoffentlich richtig in den Shownotes oder in unsere Ankündigung wiedergebe.
Ja. Also, Carmen Valero, ja, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Ja, Carmen Valero ist 1955 in Aragonien, das ist eine Bergwelt in der Nähe der Pyrenäen, zur Welt gekommen und ist mit ihrem Vater sehr oft durch die Natur und der hat ihr ein Glöckchen verpasst, damit sie sich in der teilweise sehr unwirtlichen Gegend nicht verläuft. Und bei der Juventud Atletica de Sabadell hat sie ihre ersten Schritte im Sport und dann auch in der Leichtathletik gemacht, ja. Die meisten Männer haben damals in Spanien, das war halt die Zeit nach der Diktatur von Franco, noch sehr jung in der Demokratie, Spanien in den 70ern, ja, hat man jetzt vielleicht heute auch nicht mehr so auf dem Schirm. Jedenfalls die Männer haben damals Frauen in diesen Sportarten abgelehnt, weil das sei unnatürlich und angeblich mit Mutterschaft und ihren häuslichen Pflichten nicht vereinbar. Ja, sind so diese Zitate.
Oh Gott.
Ja, und die Frauen, die trotzdem im Sport auftauchten, wurden als Marimachos bezeichnet. Marimachos heißt Mannweiber. Und deshalb durfte Carmen Valero zu Beginn ihrer Karriere auch nicht in engen Laufhosen unterwegs sein, sondern musste so pumphosenartige Sachen tragen, weil es sonst nicht schickhaft war. Ja, also nicht in dem Sinne verboten, aber nicht schickhaft war. Ja, und im Wettbewerb, ja, ihr könnt euch ja da vielleicht dran erinnern, gab es sehr lange ja keine längeren Strecken, weil das eben auch nicht geeignet sei für Frauen. Ja, also ist aus heutiger Sicht alles Wahnsinn. Aber nochmal, wir sind jetzt hier nicht bei 1800 Mitte 70er, sondern bei 1900. Ja.
Und aber das ist ja also erschreckend, muss ich sagen, weil ich hatte am Anfang, als wir vor der Aufnahme gesprochen hatten, hatte ich irgendwie gedacht, okay, laufen. Oder nee, da hast du nur gesagt, eine Leichtathletin. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht war es auch eine Hochspringerin. Da hätte ich so irgendwas mit 20er, 30er Jahre geschätzt. Okay, laufen, wissen wir, ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, 800 war relativ lang für Frauen schon möglich, glaube ich. Und je länger es wurde, desto schwieriger wurde es. Also ich meine, okay, ich weiß jetzt nicht, was ihre Lieblingsstrecke war, aber anyways, hast du ja schon gesagt, so 70er Jahre war das wohl noch problematisch. Wahrscheinlich ist es in den 70ern dann irgendwann möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht so im Bereich von keine Ahnung, München oder was auch immer. Aber es erscheint mir reichlich spät eigentlich, dass es da erst, waren die Spanier so? Also das wäre schon irgendwie erschreckend, dass das davor nicht möglich war für Frauen.
Also das macht ja die Geschichte wirklich so besonders und wirklich auch so, dass man denkt, das kann ja alles sein.
70er ist nicht alles so weit weg irgendwie.
Nee, das ist eigentlich nicht so weit weg, das ist nicht richtig. Ne? Also tatsächlich war Carmen Valero in Montreal 1976 die erste Spanierin in der Leichtathletik und ist da 800 und 1500 gelaufen.
76?
Wahnsinn, ne? Oder?
Also das ist halt wirklich krass.
Ja. Aber tatsächlich war sie eine noch bessere Läuferin im Cross. Ja.
Das heißt, sie ist dann auch, gab es damals schon, nee, Cross-WMs gab es erst viel später, glaube ich, oder?
Da bist du natürlich leider nicht richtig informiert. Ja, ist auch nicht so schlimm, du warst da noch sehr, sehr jung.
Echt? Ist eine Cross-WM so alt als Wettbewerb? Nee, Cross-EM ist relativ jung, glaube ich, im Vergleich.
Genau, ne? Das ist richtig, ja. Tatsächlich gehörte sie dann zu einer der Pionierinnen, weil sie mit ihren Erfolgen erste große Marken gesetzt hat.
Okay.
Mhm. Sie hat 1975 bei einer WM schon eine Bronzemedaille gewonnen. Also Cross-WM, ne? Wir reden über Crosslauf-Weltmeisterschaften. Ja, damals waren die Frauenfelder bei Crosslauf-Weltmeisterschaften schockierend klein. Mhm. Dann ist sie 1976 bei der Crosslauf-WM in Wales gestartet. Ja, an der technischen Besprechung ihres Verbandes durften die Frauen aber nicht teilnehmen.
Alter.
Ja, und das, jetzt das Zitat von Carmen Valero dazu. Ja, sie sagten uns, dass wir eh nichts reißen würden, weil wir zu dicke Hintern und Busen hätten.
Das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt
Wahnsinn,
nicht
oder? Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja. Weiß nicht, Slapstick-Gag ist irgendwie so, sondern ja, dass das damals Realität war.
Ja. So, und was soll ich sagen? Sie hat die WM dann gewonnen, da war sie gerade 20. Ja. Krass. Und hat im Jahr danach, 1977, ich habe leider noch keine Bewegtbilder gefunden dafür, aber ich suche da noch nach, ja, weil das ist das muss es doch irgendwo geben, ja. 1977 waren die Crosslauf-Weltmeisterschaften, du wirst es noch gut in Erinnerung haben, Philipp, richtig, in Düsseldorf.
Logisch, wusste ich.
Ja. Ja, und da hat sie auch gewonnen, ja.
Also ich glaube, so viele Cross-WMs wird es in Deutschland, glaube ich, gar nicht gegeben. Zumindest kann ich mich jetzt so in meiner Zeit nicht mehr dran erinnern.
Ich habe auch überlegt.
Irgendwo Ostsee war mal was, aber ich glaube, es war eine EM.
Da, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass es danach in Deutschland keine Crosslauf-WM mehr gab. Aber das müssen wir auch nochmal verifizieren. Wer es von euch weiß, schreibt uns sehr gerne. Ja, jedenfalls Carmen Valero ist tatsächlich vor einigen Tagen verstorben. Daher einfach jetzt nochmal diese Erinnerung. Die ist mit 68 Jahren an Folgen einer Gehirnblutung gestorben. Ja, eine absolute Pionierin des Sports und der Laufbewegung, nicht nur in Spanien, sondern insgesamt. Sondern da kommt jetzt ein kleiner Brückenschlag zurück nach Boston, weil nämlich die berühmte Catherine Switzer, übrigens in Deutschland geboren, die ja als erste den Boston-Marathon gelaufen ist, zitiert wird mit Carmen Valero war eine meiner Heldinnen. Ja, oh, wow. Weil sie halt in Spanien und weltweit den Kampf für Frauen in der Geschichte des Sports und in der Geschichte des Laufsports so bestritten hat. Und Catherine Switzer ist ja die sehr viel bekanntere Pionierin, eben aufgrund dieser ja doch sehr bemerkenswerten Geschichte beim Boston Marathon. Ihr erinnert euch, dass der Renndirektor ihr unterwegs die Startnummer abreißen lassen wollte. Da gibt es auch übrigens ein wahnsinniges Zitat. Ja, sie wurde halt ja praktisch von Zuschauern und anderen Läufern diffamiert, weil die gebrüllt haben, hey, da vorne läuft eine Tussi. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann gab es ja dieses Bild, das es ja immer wieder mal gab, so ein Schwarz-Weiß-Bild, wo der Renndirektor versucht, sie da von der Strecke zu schieben, mit der Hilfe einiger anderer männlicher Mitlaufender und ihr die Startnummer vom Laufdress zu reißen. Also es ist immer wieder erstaunlich und bemerkenswert und auch ein bisschen schräg, wie lange das gedauert hat, dass Selbstverständlichkeiten selbstverständlich geworden sind. Ja, Carmen Valero, ja, eine der Pionierinnen des längeren Laufens, des Crosslaufens in Europa und vor allen Dingen für Spanien. Was für eine Laufnation inzwischen. Ja.
Absolut. Cross-EM habe ich noch mal kurz gecheckt. Da war ich nicht ganz falsch. Es gab eine Cross-EM 2004 in Deutschland auf Usedom. Und da ist tatsächlich auch damals Mocky noch mitgelaufen. Und ich glaube auch Irina Mikitenko und so weiter. Die waren da, glaube ich, auch recht erfolgreich. Aber Cross-WM fällt mir zumindest, da fällt mir nichts ein.
Nee. Nee, eigentlich nicht.
Mocky war Fünfte, sehe ich gerade. Mocky Fünfte auf der bei der Cross-EM 2004 auf Usedom. Aber ich gucke gerade in die Top-3-Nationen, sehe ich jetzt gerade, haben sie es leider nicht geschafft, die Deutschen.
Also, um das mal klar zu sagen, wo wir beim Thema Mocky sind, ja, ihr und wir hatten alle offensichtlich großen Spaß an der Folge mit Mocky. Ja. Ja, wenn ihr Menschen seht, die mit Nasenatmung durch den Wald laufen.
Wir haben heute wieder Leute geschrieben. Mehrere Leute heute.
Ja, ne, also man versucht's mal. Es ist spannend. Es ist wirklich spannend. Ja, Mocky hat ja danach in einer ihrer Stories das nochmal ein bisschen näher erläutert, weil ihr ein paar Sachen dann nachher noch eingefallen sind, nach unserer Aufnahme. Wir versetzen ja unseren Körper letztlich in eine Art Fluchtmodus, weil das Rennen ist ja in unserer Genetik oder in unserer Menschengeschichte eigentlich verankert als Wegrennen vor Gefahr. Ja. Ja, also als eine Stressreaktion. Also ist es durchaus ein Stress, der nicht nachteilig sein muss, aber ein Stress, den man auf den Körper und den Gesamtmechanismus gibt durch das Laufen. Wenn man das halt entsprechend macht, gibt es eine entsprechende Anpassung und das nennt man dann Training. Und so ist das halt beim Einatmen durch die Nase auch. Man versetzt den Körper in zusätzlichen erhöhten Stress. Man läuft langsamer, weil man sonst keine Luft mehr kriegen würde. Aber durch die Anpassung hat man dann die entsprechenden Effekte, die sie ja genannt hat. Hast du schon versucht?
Ich habe noch nicht probiert, einfach weil ich so nicht in Shape bin, dass ich das machen kann. Quatsch, weil heute, ich war heute tatsächlich ja, ich habe heute dran gedacht, weil mir wirklich heute noch mal ein paar Leute geschrieben hatten, als ich so eine Story gemacht habe, ich gehe zum Laufen, gab es Leute, die mir geschrieben haben, ja, Nasenatmung nicht vergessen. Und es wäre heute aber aufgrund der Streckenbeschaffenheiten, glaube ich, auch schwer gewesen, weil es war eine relativ hügelige Strecke, nicht ganz so trailig wie sonst. Ich habe ein paar Trails weggelassen, sondern bin auf normalen Forstwegen gelaufen, die ich sonst liebend gerne laufe, aber das wäre, glaube ich, komplett kriminell gewesen, weil auch viele der Forstwege, die halt großteils natürlich im Schatten sind, noch ziemlich stark vereist waren. Da musste man schon konzentriert unterwegs sein. Und ich sag mal so, berghochlaufen auf eisigem Untergrund, da wäre eine Nasenatmung ehrlich gesagt einfach auch gar nicht möglich gewesen bei mir. Aber ich werde das noch ausprobieren, weil ich bin auch neugierig, dass das ja angeblich sehr gut funktionieren soll. Ich werde mir dafür aber eine flachere Runde aussuchen. Und jetzt kommt die krasseste Überleitung des Jahrhunderts. Wenn wir schon von flachen Untergründen sprechen, dann müssen wir unbedingt noch nach Dubai schauen. Da ist es ein Highway, der nicht flacher sein kann in der Wüste, der am Wochenende so sozusagen in das öffentliche Interesse gerückt ist. Wir befinden uns mitten in der Olympia-Quali-Phase, die noch bis zum 31.01. läuft und Dubai ist natürlich jetzt auch in der Vergangenheit eine Adresse für schnelle Zeiten gewesen, allerdings meistens ganz vorne, wo dann primär natürlich sehr viele, interessanterweise sehr viele Äthiopier immer in Dubai sind, also sehr viel mehr Äthiopier als Kenianer. Ich weiß nicht, wer da das Race Management macht oder was da sonst die Gründe dafür sind.
War übrigens lustigerweise ein kenianischer Tempomacher, ja, bei den Männern, ja, ja, aber im Top-Bereich bei Männern und Frauen nur Äthiopier.
Genau. Das ist wirklich jedes Jahr fast gleich, also eine Dominanz und Übermacht von äthiopischen Athletinnen und Athleten. Aber jetzt natürlich eine der wenigen Optionen, die es noch gibt, um last minute noch das Ticket zu lösen. Und du warst relativ schnell sehr gut informiert, denn der Bundestrainer hat dir direkt die Ergebnisse aus deutscher Sicht mitgeteilt. Und was sollen wir sagen? Also das war outstanding, möchte ich mal sagen. Also Melat Keita und Samuel Fitwi haben beide also brutal einen rausgehauen. Und ich gebe zu, bei Melat war ich mir nicht ganz so sicher, was da möglich sein kann. Einfach weil sie ja wenige Wochen zuvor in Valencia das Rennen vorzeitig beenden musste, aber ja trotzdem bis 40 Kilometer gelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer, bevor sie aus dem Rennen gehen musste, vielleicht schon gar nichts mehr mit Wettkampftempo zu tun hatten, aber sie war ja auch dort wahnsinnig schnell unterwegs. Das kostet natürlich Substanz und Körner, bis man sich davon erholt. Und jetzt Dubai waren jetzt nicht so viele Wochen später, aber hey, 2:21:47 ist die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit einer Deutschen. Für sie natürlich auch persönliche Bestleistung. Und Samuel Fitwi auch. Also wissen wir alle, ist ja erst in Berlin schon einen sehr, sehr guten Marathon gelaufen, nämlich eine 2:08, also eine deutliche Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit. Leider in Berlin ja noch ganz knapp an der Olympia-Quali vorbeigeschrammt um wenige Sekunden, aber jetzt in Dubai am Wochenende 2:06:27, also eigene PB nochmal um ja über 1,5 Minuten verbessert. Olympia-Quali natürlich, ja, und aber auch jetzt nach Amanal Petros der zweitschnellste deutsche Läufer der Geschichte.
Ja, das ist natürlich jetzt eine neue Situation. Jetzt haben wir halt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen bei den Männern haben wir jetzt genau drei, ne, die Norm haben. Amanal, Richard Ringer und Samuel.
Samuel, also Frauen, von der Reihenfolge dazwischen quasi noch, Aman, Samu, Richard.
Genau, so rum, ja. Und wir haben aber mehr Frauen, die die Norm haben. Ja, damit ist aber eins schon klar. Es wird keine Qualifikation, jedenfalls so erstmal nicht, solange alle gesund bleiben, und das hoffen wir ja mal inständig, über die Weltrangliste mehr geben.
Richtig.
Große Diskussionen natürlich bei allen Nationen. Die Amerikaner haben jetzt am Wochenende ihre Dings, ne, ihre Trials.
Müsste in Houston sein, genau.
Ja, dann aber auch noch mit deutscher Beteiligung, denn ja, der eine oder die andere geht ja noch an den Start. Katha Steinruck, wissen wir ja. Debbie Schöneborn geht noch, ja, also.
Aber Katha, glaube ich, rennt Katha auch Houston, oder hat die noch mal eine eigene
Nein, Katha rennt in Japan.
Genau, in Japan, das hatte ich auch noch so im Kopf, genau, richtig, ja. Ja,
ja, also das bleibt spannend, es bleibt vor allen Dingen unglaublich hochklassig. Und das ist sehr cool, das zu verfolgen, wie da jetzt die Post abgeht. Und sagen wir mal so, wir befassen uns noch mal mit dem Thema in den nächsten Wochen. Ne? Wir geben uns Mühe, uns damit noch mal zu befassen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein paar interessante Infos vielleicht, weil, also ich schätze mal, dass es sich hier um bereinigte Weltranglistenplatzierungen handelt, weil natürlich gibt es eine reine Weltrangliste, wo jede Zeit erfasst wird. Es macht natürlich im Hinblick auf Olympia nur Sinn, wenn wir von Weltranglistenplatzierungen sprechen, die bereinigt sind. Sprich, jede Nation darf ja nur 3 Athletinnen und Athleten senden. Also macht es wenig Sinn, wenn halt 20 Kenianer noch irgendwo schneller sind, weil es dürfen ja nur 3 starten. Und das Lauf-Outlet Mass Independent, kann ich euch empfehlen, könnt ihr gerne abonnieren auf Instagram. Die haben eigentlich einen sehr coolen Content, viel über die Personen hinter, also die Menschen hinter den reinen Athleten, im Nachwuchsbereich, aber auch im Top-Bereich, machen da sehr coole Media-Begleitung, sind bei vielen großen und wichtigen Rennen dabei. Und die haben das jetzt am Wochenende auch noch mal ein bisschen zusammengefasst. Natürlich jetzt nach dem Marathon sieht es ja so aus, wie wir es schon gesagt haben, oder wie du gesagt hast, Ralf. Wir haben bei den Männern Amanal, Samuel und Richard. Und da muss man sagen, Weltranglistenplatzierungen, die sind ja trotzdem schon ganz schön krass. Amanal Petros, Weltrangliste Platz 26 mit der 2:04:58 von Berlin. Samuel Platz 30. Und Richard mit der Zeit aus Valencia, also seiner 2:07:05, Weltrangliste Platz 38. Also da auch noch mal kurz, wann hätten wir gedacht vor 5 Jahren, dass wir mal 3 deutsche Männer haben zwischen 2:04:58 und 2:07:05, die zu Olympischen Spielen fahren. Also das ist schon echt spektakulär gut. Und bei den Damen ist es jetzt so, dass wir, wie schon gesagt, Melat Kieta quasi als Top-Deutsche haben mit 2:21:47. Die ist Weltrangliste Platz 20 damit. Wir haben dann Dominika Meier, 2:23:47 eben in Berlin gelaufen, haben wir auch darüber berichtet. Die ist damit auf Weltranglistenplatz 27 und Laura Hottenrott in Valencia, die deutliche Steigerung auf 2:24:32 mit Weltranglistenplatzierung 39.
Ja, schon
das
crazy,
ist
ne?
Schon ein Niveau, was äußerst erfreulich ist. Und gleichermaßen, also wirklich, also diese ganze Entwicklung im Top-Bereich hier, Männer wie Frauen, Marathon, Deutschland ist schon beeindruckend.
Hat was, ne? Übrigens, die Australierin, ja, Australian goes blind during the Valencia Marathon, ja, das war die Schlagzeile, die mich sofort gecatcht hat, ist Eloise Wellings, ja, die ist 41 Jahre alt und tatsächlich schon anders. 3-mal bei Olympischen Spielen gelaufen. Und bei ihr war halt dieses Problem aufgrund der Unterzuckerung und des Wechsels der Blutdrucksituation zum Gehirn, dass dann eine Fuzzy Vision entstehen kann. Ja, also so diese Gefühl. Sie läuft aber immer mit Sonnenbrille. Vielleicht hat die Sonnenbrille das auch noch ein bisschen verstärkt, das Gefühl, dass sie blind werden würde. 2:25:47 ist er aber noch gelaufen.
Ja? Ja, das ist wirklich krass, dass man so noch, also ich weiß nicht, auf was für einem Kurs die unterwegs war, aber das noch mit 2:25 zu finishen, ist stark.
Absolut. Gut, ihr Lieben, diese Woche eine etwas kürzere Folge als
die letzten. Was machen wir am Wochenende, Ralf, eigentlich?
Wir gehen laufen am Wochenende.
Wo gehen wir laufen, Ralf?
Wir machen Trailrun am Sonntag.
Ja, habe ich schon gehört. Ja. Ja. Wo ist der Trailrun?
Trailrun. Ja, in Holland.
In Holland, genau. Wir sehen uns endlich mal wieder.
Ja,
das ist wirklich äußerst erfreulich, dass wir sogar in der Dreierkonstellation, Felix wird auch mit dabei sein, wir drei sehen uns in Holland. Was wir da machen, ich glaube, das lassen wir noch offen, oder?
Ja, der ein oder andere wird es merken.
Ihr werdet es auf Insta wahrscheinlich dann irgendwann sehen. Ja, ja, also wir sagen einfach mal, Team Bestzeit Podcast ist in Holland auf jeden Fall am Wochenende. Und machen einen Trailrun. So kann man das mal stehen lassen. Eine wichtige Ankündigung noch in eigener Sache hier. Leute, damit ihr nicht die letzten Zeit das erfahren. Ich wollte
gerade sagen, dass mal Leute vernünftig trainieren und nicht nur so einen Quatsch machen wie du, ne?
Das wäre ja sträflich. Ich wollte gerade sagen, kommt am Freitag die News raus und lasst das im Podcast komplett raus. Das wäre natürlich auch irgendwie schlecht gewesen. Nein, es haben zwar ein paar Leute von euch richtig getippt. Ich habe die Woche ja schon mal eine kleine Umfrage gemacht, was wohl in Zusammenarbeit mit Mats kommen könnte. Und natürlich gab es von euch findige Menschen, die natürlich da den richtigen Riecher hatten. Ja, es wird demnächst Coachings von mir geben. Wir fangen mal mit klassischen Trainingsplänen an. Das Ganze kannst du natürlich dynamisch noch entwickeln. Es wird Trainingspläne geben von mir, die man über die Trainingsplattform Mats einerseits erwerben kann, andererseits dort auch sein Training tracken kann. Wir planen ein paar Goodies noch dazu, ist noch nicht ganz finalisiert, aber wir wollen eigentlich den Leuten, die den Trainingsplan kaufen, auch anbieten, dass wir einmal im Monat einen Zoom-Call haben, wo eben diverse Trainingsfragen besprochen werden können. Wir werden gucken, dass wir natürlich ein paar Goodies aus der Bubble unserer Partner euch mit an die Hand geben können auf eurer individuellen Laufreise zu einem Marathon oder was auch immer. Wir starten mit Marathonplänen, keine Sorge, wir haben natürlich im Hinterkopf auch kürzere Strecken noch, ja, also die wir vorbereiten, aber natürlich jetzt haben wir Januar, bald geht's ins Marathontraining für die Frühjahrsrennen, haben wir halt gesagt, wir fangen mal mit Marathonplänen an, in verschiedenen Formen, alles könnt ihr euch anschauen auf meiner, ja, bei Mats, ladet euch Mats runter, Most Advanced Training Solution, ich werde das alles am Freitag auch auf Insta nochmal aufbereiten, und für Feedback aller Art, Wünsche und so, bin ich sehr dankbar, schreibt mir das gerne, sonst auch gerne per Mail, hello@philipp-flieger.de oder auf Insta, ihr wisst das eh alle. Und dann werden wir versuchen, auch zukünftig da maßgeschneiderte Sachen für euch zu entwerfen. Und ich freue mich, dass wir dann hoffentlich ein paar von euch sozusagen coachen, begleiten dürfen und ja, bin gespannt, wie das anläuft.
Ist ja super, schon wieder nichts für mich.
Ja, wollte gerade sagen, das hab ich mir, als ich es erzählt habe, dachte ich mir noch, da wird der erste Kritikpunkt von Ralf kommen, wieso nur Marathonpläne? Aber hallo. Ja, wir werden sicherlich zukünftig auch ein paar andere Sachen machen, Richtung Halbmarathon, 10 Kilometer Bestzeitpläne, 5 Kilometer, wenn das jemand möchte. Aber wir fangen mal an, wo wir denken, dass wir vielleicht auch 2 Pläne verkaufen. Und wenn wir 2 Pläne verkaufen, dann denken wir drüber nach, ob wir ein paar mehr Sachen machen. Ist ja auch Arbeit, sowas zu entwerfen. Und sicherlich werden die Marathonpläne, die haben wir jetzt in verschiedenen Kategorien erstmals gemacht, aber da kann man das natürlich auch noch verfeinern und für noch schnellere Menschen und überhaupt und ja, oder auch für ganz komplette Einsteiger, die sagen, mein Ziel ist es wirklich erstmal nur einen Marathon zu finishen. Das hängt ein bisschen vom Feedback ab, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird.
Ja, da habe ich natürlich schon auch diese Woche wieder ein paar Fragen gehabt, ne? Weil bei Kai Pflaume war
ich irgendwie, weiß mehr, aber ich werde das nicht verraten.
Ja, genau. Ne? Du, das habe ich mir schon gedacht, dass du schon da noch was weißt. Da müssen wir nochmal nachgehen. Ich sah da, stand auf dem Plan, war da in einer Story, ja. Stand ja auf dem Plan, aha, Ja, und es war auch Philipp Seib getaggt, aha, da lacht Philipp nur so ein bisschen.
Kai wird sicherlich
Wir haben ja letztes Mal auch dicht gehalten, ne? Das ist ja
genau. Ehrensache. Darauf kann man sich bei uns verlassen,
für Ehrenpflaume, dass wir da dicht halten, ist ja klar.
Genau, wir werden da natürlich dicht halten, wir werden das nicht irgendwie rausposaunen. Kai wird das kommunizieren, wenn es soweit ist. Und also er wird sicherlich die Laufschuhe so schnell nicht an den Nagel hängen und bereitet sich auf neue Ziele vor.
Ja. Hör mal, dann sagen wir euch, wir wünschen euch ein total schönes Wochenende. Aber in diesem Fall sage ich mal ganz ehrlich und ganz egoistisch, ich wünsche mir und uns ja ein noch geileres Wochenende. Ja. Ich sage nur, der 13. ist ein total geiler Tag, ne, ein super Datum. Und dann hören
da
wir
kann man schon mal nach Holland.
In alter, ne, alter Soundfall-Wink. Frische nächste Woche.
In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns.